Also nicht, wenn man nur ein oder zwei Flaschen Whisky zu Hause hat. Aber ab einem bestimmten Punkt wird's gefährlich. Und zwar emotional und wirtschaftlich. Denn je größer die eigene Whisky-Sammlung wird, desto schmerzlicher wird auch deren Verlust. Ursachen, warum so etwas passieren kann, gibt's viele. Meistens ist es aber Bruch. Also weil das Regal nachgibt, weil man beim Transport etwas fallen gelassen hat. Gut, ich meine, häufig denkt man sich dann, ja, blöd gelaufen, kaufe ich mir die Flasche halt nochmal und passe das nächste Mal besser auf. Was aber, wenn es die Flaschen nicht mehr gibt? Und was aber, wenn die Flaschen einen vierstelligen Wert haben? Für solche Kunden arbeitet Philipp Douté. Er versichert teure Whisky-Sammlungen. Im Interview erzählt Philipp über einige Punkte, die für dich als Whisky-Fan interessant sein dürften. Zum Beispiel erfährst du, ab wann sich eine Whisky-Versicherung lohnt. Oder kann man eine Whisky-Sammlung auch als Sicherheit bei einem Bankkredit verwenden? Und was musst du beim privaten Verkauf von Whisky im Internet beachten, um keine Abmahnung zu riskieren? Und er erzählt, was die teuerste Whisky-Sammlung war, die er je versicherte. Und die Summe war wirklich der Wahnsinn. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. Bei vielen Whisky-Fans nimmt die eigene Sammlung Dimensionen an, die man sich kaum vorstellen kann. Also manch einer mietet sich sogar eine kleine Wohnung, da ein einzelnes Zimmer nicht mehr reicht. Aber auch wenn die eigenen Tropfen nicht eine solche Größenordnung haben, hängt man doch irgendwie an seinen Schätzen. Also wenn einer dieser Flaschen zu Bruch geht, tut das immer weh. Philipp Douté kann diese Flaschen dann ja auch nicht zurückbringen. Aber er kann zumindest helfen, den wirtschaftlichen Schaden zu relativieren. Ich unterhalte mich daher gleich mit Philipp über seine Arbeit als Whisky-Versicherer und darüber, seit wann die Nachfrage nach diesen Versicherungen ansteigt. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit dem Interview. Lieber Philipp, wir hatten uns im Vorfeld des Interviews schon mal über das Thema unterhalten und ich muss sagen, du hast mir da ja schon wirklich interessante Details und Tipps genannt, die für Whisky-Fans wirklich interessant sind. Also vielen Dank, dass du dir heute nochmal die Zeit für mich nimmst.
Ja, sehr gerne. Auch lieben Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf. Das ist eine große Freude für mich.
Du berätst ja Kunden unter anderem im Bereich der Whisky-Versicherung. Wenn ich persönlich jetzt Versicherung höre, dann denke ich so eher an Lebensversicherung, Kfz-Versicherung oder Haftpflicht. Die Versicherung der eigenen Whisky-Sammlung, muss ich jetzt persönlich sagen, ist da ja aber ein Thema, das jetzt im Vergleich zum Beispiel zur Krankenversicherung, die ja für die gesamte Bevölkerung konzipiert ist, nur auf einige wenige, ja, für nur einige wenige relevant. Warum bietet man da so etwas wie die Versicherung einer Whisky-Sammlung als Versicherungsanbieter überhaupt an?
Ja, das ist natürlich in der Tat jetzt nicht unbedingt was Alltägliches. Wo soll man da anfangen? Also im Grunde ist es so, dass das eine Sammlungsversicherung ist. Also das ist jetzt nicht unbedingt was Eigenkreiertes für eine Whisky-Sammlung, sondern wir haben hier einen Anbieter aufgemacht, der grundsätzlich hochwertige Sammlungen versichert. Wozu natürlich jetzt in erster Linie der Whisky für uns gehört, aber es können eben auch Schreibgeräte wie Montblanc sein, Schmuck, Uhren, Weine, Musikinstrumente, also doch viel umfänglicher. Und das ist natürlich eine Nischenversicherung, aber für den Anbieter trotzdem äußerst interessantes Geschäft dementsprechend. Vorausgesetzt, die Whiskys bleiben auch heile im Regal stehen.
Gut, das natürlich vorausgesetzt. Also ist das aber jetzt mit Whisky eher ein Phänomen, das aktuell nachgefragt wird oder gibt es solche Versicherungen jetzt speziell für Whisky schon länger und auch die entsprechende Nachfrage dazu?
Ja, also die Nachfrage ist schon immens gestiegen. Also man muss dazu sagen, wie sind wir darauf aufmerksam geworden? Wir sind selber, also ich ja auch, leidenschaftlicher Whisky-Trinker und zusammen mit David Stäbel, der hat das so ein bisschen ins Leben gerufen. Da kam halt häufiger die Nachfrage oder wir haben halt häufiger mitbekommen, Mensch, hier mein Whisky-Regal ist wieder zusammengebrochen, der ganze schöne Schnaps ist auf dem Boden verteilt und ich bleibe jetzt auf dem Schaden sitzen. Und das war so ein bisschen der Ursprung, wo David sich eben auch mit dem Thema auseinandergesetzt hätte und eben auch den einen oder anderen Anbieter mal kontaktiert hatte. Und da haben wir dann grundsätzlich tolle Lösungen gefunden. Und da sind wir ganz stolz drauf. Und ja, die Nachfrage ist ganz groß, weil doch viele Menschen größere Sammlungen haben. Also jetzt nicht nur speziell den Whisky, sondern diejenigen, die Whisky haben, die haben vielleicht auch noch eine teure Uhr oder andere Schreibgeräte zum Beispiel. Oder häufiges Thema sind auch die Weine dann dementsprechend.
Seit wann merkt ihr, dass so die Nachfrage steigt? Das ist jetzt so ein Phänomen der letzten 3, 4, 5 Jahre oder schon länger zurückliegend, 10, 15?
Nee, ich würde das tatsächlich so speziell erstmal auf die letzten 2, 3 Jahre schon begrenzen.
Okay, doch so.
Weil da ja auch die Community, die ist ja relativ groß am Wachsen. Also jetzt speziell, wenn man das an der Stelle sagen darf, sind wir ja in einer größeren Facebook-Whisky-Gruppe aktiv. Und da ist es tatsächlich immer wieder ein Thema, dieses Thema, Mensch, wie kann ich mein Whisky, meine Sammlung gescheit versichern?
Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Du hast jetzt schon angesprochen, du bist selber leidenschaftlicher Whisky-Trinker, du bist generell im Versicherungsthema beruflich aktiv. Aber wie bist du jetzt dann dazu gekommen, wirklich auch beim Thema Whisky bei Versicherungen mitzuspielen und diese anzubieten?
Ja, im Grunde, also ich bin jetzt so seit knapp 7, 8 Jahren in den Whisky-Fängen sozusagen. Und da ich Partner vom David bin, bin ich da auch in dieses Thema immer weiter mit reingerutscht. Und habe im Moment auch tagtäglich eigentlich mit dem Thema zu tun. Und das ist natürlich eine doppelte Freude irgendwie. Auf der einen Seite kann ich hier Hobby so ein bisschen zum Beruf machen und anderen Menschen dabei helfen, die womöglich vor dem gleichen Problem stehen. Was ist mit meinem Schnaps, wenn das ein oder andere Risiko eben tatsächlich greift oder passiert oder, sagen wir mal, ein Regal zusammenbricht? Das ist ja wirklich ein tagtägliches Thema.
Ist dir das schon mal passiert, dass teure Whisky bei dir zu Hause zerbrochen ist?
Nee, zum Glück nicht. Aber ich setze auch nicht unbedingt so auf die Glasböden. Okay. Bei mir sind es doch, ich sag mal, Regale oder ein ich habe so ein Fass, so ein Fassregal auch. Da setze ich doch eher auf die harten Materialien.
Okay. Aber in gewisser Weise handelt es sich ja bei Whisky als Material, handelt es sich ja in gewisser Weise um Hausrat. Ist da meine Sammlung jetzt nicht automatisch mitversichert, wenn ich eine Hausratversicherung abschließe und dort die Whisky-Sammlung als separaten Posten angebe?
Na, also grundsätzlich ist es ja so, jetzt im Hausratbereich, dass dich die Hausratversicherung vor den Bereichen Einbruch, Diebstahl, Wasser und Feuer beschützt. So, es kann natürlich gut sein, wenn eins dieser Dinge passiert, ja, sagen wir mal, es brennt, dass die dann auch dementsprechend die Hausratversicherung bezahlt. Wenn natürlich vorher auch die Werte mit angegliedert bzw. angegeben sind, ja, das ist der eine Punkt. Aber Regalbruch zum Beispiel ist dementsprechend normalerweise nicht mitversichert.
Okay, das heißt, macht es dann gleich Sinn, eine komplette separate Whisky-Versicherung abzuschließen oder gibt es da irgendwelche separaten Ergänzungen in der Hausrat?
Ja, es gibt zwei Lösungswege. Also wir haben einmal mit einem Versicherer eine Art Sammlungsversicherung entdeckt und die greift hier ganz gut, weil wir hier eine sogenannte Allgefahrendeckung haben. Also hier ist es wirklich weltweiter Schutz, auch auf dem Transportweg. Ja, also sprich, wenn man zum Beispiel mit seinen schönen Flaschen zu einem Whisky-Tasting fährt, dann ist da dementsprechend auch die Sammlung versichert. Das ist eine sogenannte Allgefahrendeckung, also ein spezieller Anbieter, wo man einfach Sammlungen versichern kann. Man kann das auch übrigens dann dementsprechend kombinieren mit anderen Gegenständen, wie zum Beispiel hochwertige Schreibgeräte oder Weine. So. Und das ist das Schöne. Also wir haben hier eine Allgefahrendeckung, die im Grunde am jeden Fleck der Welt die Sammlung versichert, egal wo man unterwegs ist. Und hier gibt es auch nur 7 definierte Ausschlüsse. Und ansonsten besteht da 100%iger Versicherungsschutz.
Was wären das so für Ausschlüsse?
Ja, zum Beispiel Schäden durch Ungeziefer, Insekten, Nagetiere. Also wenn die sich an der Whisky-Sammlung zu schaffen machen würden, hätten wir ein Problem. Oder Beschlagnahmen, Verstaatlichung, das sind so die großen Themen. Oder ich sag mal, was nochmal speziell beim Whisky vielleicht greifen würde, ist das Thema, die Zustandsveränderung. Also wenn plötzlich ein bisschen weniger in der Flasche drin ist, durch Oxidation, ne, also altersbedingt. Das sind jetzt so Ausschlüsse. Aber ansonsten ist theoretisch der Transport zum Beispiel vom Whisky-Dealer des Vertrauens bis nach Hause die Flaschen versichert.
Aber sagen wir mal, ich hätte jetzt eine Sammlung von, ja, einfach mal Pi mal Daumen, ich hätte jetzt eine Sammlung von 5.000 Euro. Was würde mich das jetzt so kosten, die zu versichern?
Genau, also das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir noch eine zweite Lösung haben. Weil diese Whisky-Versicherung selber, also diese große, die Allgefahrendeckung, die macht am meisten Sinn bei größeren Whisky-Sammlungen ab 75.000 Euro. Bis 75.000 Euro haben wir aber auch eine Lösung gefunden, und zwar mit einem speziellen Makleranbieter im Hausratversicherungsbereich, wo wir eine sogenannte Whisky-Klausel definiert haben, wo wir auch eine Allgefahrendeckung darüber anbieten können. Hier dann allerdings mit einer Selbstbeteiligung von 500 Euro. Aber im Vergleich zur Sammlung, sage ich mal, wenn einem womöglich da irgendwo ein paar Flaschen im Regal kaputt gehen, ja, ist es trotzdem dann ja eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein mit der Selbstbeteiligung. Und da würden die kleineren Sammlungen reinfallen, da müsste man eben die Topflaschen dann deklarieren und dann dementsprechend Nachweise erbringen. Also die Whisky Base als Beispiel, die hilft da zum Beispiel unheimlich gut weiter, wenn man da dementsprechend seine Sammlung hinterlegt hat.
Aber gibt es jetzt so eine Summe, bei der du sagst, wenn die Sammlung jetzt so Pi mal Daumen diesen Wert erreicht hat, würdest du ernsthaft über eine Versicherung nachdenken? Weil ich denke mal, wenn ich jetzt 3, 4, 5 Whiskys habe und dann bei 800, 900 Euro bin, macht es jetzt noch nicht viel Sinn, vor allem wenn 500 Euro Selbstbeteiligung ist. Mhm.
Ja, also ich würde schon sagen, da muss man schon eine gewisse Größe an Sammlungen haben. Also wenn ich jetzt mal so überlege, was wir jetzt so speziell für Anfragen haben, ich sag mal alles. Ja, es kommt auch darauf an, wie hoch der teuerste Wertgegenstand eben ist, den man da eventuell sowieso schon separat deklarieren muss. Aber ich würde jetzt mal sagen, unter 10.000, 15.000 Euro oder sagen wir mal unter 10.000 Euro kriegt man das wahrscheinlich auch so ganz gut über den Hausratversicherer reingepackt. Aber darüber hinaus, also wenn man zum Beispiel wirklich mal hochwertige Flaschen hat, also Einzelflaschen, würde ich das schon empfehlen. Eine Hausratversicherung ist es kostenmäßig ja auch wirklich in einem Rahmen, bei unserem Spezialanbieter auch, aber wie gesagt, der Spezialanbieter für die Allgefahrendeckung, da muss man, also ist die Mindestsumme 75.000.
Was war so die teuerste Sammlung, die du bisher versichert hast?
Ja, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, wir sind auch gerade noch mit ein, zwei Interessenten in Kontakt, also tatsächlich versichert, höchste Summe sind 625.000.
Ja, da bleibt einem schon ein bisschen so die Spucke weg.
Das kriegt man nicht leer getrunken, glaube ich.
Ja, das stimmt. Selbst wenn man sich bemüht, den Rest sollte man dann doch versichern.
Ja, also heute hatte ich da auch noch eine Anfrage mit knapp 75.000 Euro. Dann hatte ich auch, wir sind gerade noch an einer anderen größeren Sammlung, gerade nach einer Lösung angucken, wo die auch in verschiedenen Adressen platziert ist, was aber kein Problem ist, weil wir ja sowieso weltweiten Schutz haben. Da wird es wahrscheinlich sogar Richtung Millionen gehen. Aber da reden wir jetzt auch nicht nur von Whisky. Da kommen ja unter anderem dann auch Schreibgeräte oder Schmuck noch hinzu, wenn man das alles schön zusammenpacken kann.
Was waren da so für Whiskys dabei in dieser teuren Sammlung?
Ja, ich habe mal da mich ein bisschen darauf vorbereitet, natürlich auf das Gespräch, und habe jetzt mal so ein paar Schätzchen ausgepackt. Also, wir hatten zum Beispiel ein Port Ellen von 1978 mit dabei, mit 2.200 Euro Wert. Also ich habe da heute nochmal in der Whisky Base nachgeguckt. Was hatten wir noch? Ein Macallan von 1972, 3.300 Euro. Also, das, da sind schon schöne Einzelwerte dabei.
Das klingt nicht schlecht, ja.
Artback von 1977 hatten wir zum Beispiel dabei mit einem Wert von knapp 1.000, Glendronach 27 Jahre. Also ich habe mal so ein paar aus den Whisky Base beziehungsweise aus den Einzelaufstellungen mal rausgesucht. Aber der absolute Oberknaller ist, da sind wir gerade noch dran am Arbeiten.
Jetzt Trommelwirbel?
Ja, ein Baumor von 1965. Ja, was schätzt du? Gegenfrage.
Boah. Ja gut, aber es kommt, gut, müssen wir jetzt schauen, wie viel Alkohol noch drin ist und so weiter oder welches Fass.
Oh, also die Flasche steht übrigens, oder? Ja, genau. Die Flasche, die steht übrigens auch noch in Schottland. Also die ist auch nicht beim Kunden hier. Ich glaube, der hat Angst gehabt wegen dem Transport.
Also, ja, also ich würde schon fast fünfstellig gehen, also Richtung 10.000.
Ja, kannst du ruhig.
Richtung 10.000, 11.000.
Eine 4 steht vorne. Wir sind bei knapp 40.000 Euro.
Alter Schwede.
Das ist natürlich, deswegen sage ich ja, also die Flasche, die steht tatsächlich noch in Schottland, ist aber an der Stelle kein Problem, weil wir hier natürlich sowieso über den Sammlungstarif sozusagen gehen und da ist es wurscht, wo die Pulle steht. Also man muss natürlich ein paar Nachweise schon erbringen dann eben auch, dass der Versicherer wirklich weiß, dass diese Flasche da ist. Aber das ist natürlich schon eine spannende Summe, aber ansonsten haben wir auch wirklich in den sehr viel Masse, ne? Also auch wirklich von Standards angefangen, über hier die Rarität mit Port Ellen Artback und so weiter, also schon die ganze Bandbreite eigentlich. Also viele haben wirklich sehr, sehr große Sammlungen auch, ne? Also in der Stückzahl, sag ich mal.
Mhm. Aber gut, das waren jetzt natürlich Whiskys, die schon von Haus aus einen extrem hohen Preis haben, aber jetzt ja, viele Whiskys, egal ob man sie jetzt sammelt oder ja, einfach noch nicht dazu gekommen ist, sie zu trinken, gewinnen ja im Laufe der Zeit häufig an Wert. Wie läuft das da mit der Versicherung? Weil sagen wir mal, ich versichere heute meine Sammlung, weil sie, ja, bleiben wir mal bei dem Wert von vorhin, also 5.000 Euro wert ist. Und jetzt sind da ein paar McAllens, ein paar Springbanks, ein paar Port Allens dabei und nächstes Jahr ist die Sammlung schon 7.000 wert. Wie läuft das dann mit der Versicherung? Weil im Schadensfall würde sie mir viel weniger auszahlen, als die Summe aktuell wert ist.
Genau, das ist natürlich ein Dauerthema. Also zum einen ist es so jetzt über unserem Anbieter, dass wir sowieso 25% Puffer, also on top, bekommen würden, wenn im Versicherungsjahr dann dementsprechend nach bewertet wird. Also sprich, wenn wir dann eben sagen, ja, der Wert ist gestiegen um Summe XY. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall über den Versicherer die Zusage, dass, wenn dann natürlich andere Werte oder höhere Werte sind als versichert, dass wir bis zu 25% halt Puffer haben, was schon mal durchweg gut ist. Ansonsten muss man ehrlicherweise natürlich schon hingehen und, ich sag mal, vielleicht einmal im Jahr mal kurz gucken unterm Strich, naja, wie sieht denn unsere Sammlung jetzt aus? Ja, wo liegt der Wert, dass man da dementsprechend dann eben nochmal nachhandeln muss mit der Gesellschaft. Es ist im Grunde so, wie zum Beispiel jetzt mit einer Kfz-Versicherung. Ne? Also wenn man 5.000 Kilometer im Jahr angibt und man fährt dann doch 20.000, dann muss man das auch nochmal nachregulieren bei der Versicherung. Und so ist das hier auch. Aber im Falle des Falles haben wir halt diesen Puffer mit drin.
Okay, aber ich müsste dann quasi mich auch darauf einstellen, wenn der Wert meiner Whisky-Sammlung wächst, wachsen zwangsläufig auch meine jährlichen oder monatlichen Gebühren zur Versicherung, oder?
Genau, also die Prämien werden dementsprechend angepasst, das stimmt.
Und wo schaut ihr dann die Preisentwicklung und die aktuellen Preise dann nach? Du hast vorhin Whisky Base angesprochen, schaut ihr da auch die aktuelle Wertentwicklung an und nimmt das als Referenz für ja, Prämienbestimmung und für Wertbestimmung?
Genau, das ist im Endeffekt der Deal. Also den Versicherern reicht hier tatsächlich der Whisky-Base-Link aus. Häufig ist es so, dass unsere Kunden und Interessenten davon einen Export machen und uns das dann eben als Excel-Datei zur Verfügung stellen. Ja? Und das reicht als Nachweis aus. Es gibt natürlich dann jetzt nochmal so Spezialfälle, wenn man irgendwie bei der Lagerung oder wenn jemand noch irgendwie Weine dazu hat und die im Keller gelagert sind, dann möchte der Versicherer im Zweifel dann vielleicht auch nochmal ein Foto haben, ja, also wie wirklich die Lagerung dann ausschaut. Aber im Großen und Ganzen ist das im Endeffekt der Nachweis, den wir brauchen. Ja, bei der Hausratlösung, sag ich mal, da reicht es im Zweifel sogar aus, je nach Größe der Sammlung, dass wir nur so die Top 5 Flaschen angeben vom Wert her.
Und da reicht Whisky Base aus, obwohl es eigentlich keine offiziell zertifizierte Stelle ist. Also das reicht der Versicherung aus als Nachweis.
Ja.
Okay.
Kurz und knapp.
Okay. Ja gut, aber
das macht uns das Leben natürlich einfacher. Ich meine, wie soll man das ansonsten bewerten können? Ne? Ich meine, das ist eben meines Wissens nach die größte Datenbank diesbezüglich und absolut guter Nachweis dann eben entsprechend. Beziehungsweise man muss auch dazu sagen, der Anbieter, der nutzt das eben auch, um zu gucken, weil man darf eins hier an der Stelle nicht vergessen, wir reden hier rein ausschließlich von privaten Sammlungen, ja. Die Gesellschaft, die nutzt das natürlich auch, um zu gucken, naja, wird das vielleicht doch eher auch gewerblich genutzt. Ne? Also finden da auch irgendwie erhebliche Verkäufe zum Beispiel statt, ne?
Okay.
Nee, aber die gucken jetzt nicht jeden Tag da rein, ne? Und stalken ein sozusagen. So ist es nicht.
Nee, also mir würde jetzt, ja, spontan jetzt würde mir jetzt eigentlich auch keine bessere Anlaufstelle zur Preisentwicklung. Es gibt ja noch solche Sachen wie Whisky Stats und solche Sachen, einfach Plattformen, wo auch Preisentwicklungen dokumentiert sind, aber jetzt nicht so in Bezug auf wirklich auf eine eigene Datenbank wie Whisky Base. Ich dachte nur, dass die Versicherung dann doch irgendwo, irgendwo auf was Zertifiziertes, so eine offizielle Verifizierung da irgendwie Wert legen. Aber so ist es natürlich auch aus Kundensicht angenehm, weil die meisten werden das ja aus privaten Gründen und aus Hobbygründen sowieso pflegen.
Richtig. Und hier muss man auch wirklich mal sagen, nicht jeder Versicherer muss immer äußerst konservativ sein oder 1.000 Millionen Nachweise haben. Hier ist es wirklich total endverbraucherfreundlich. Also sowohl jetzt eben hier eben auch, wenn es um das Angebot geht, um die Nachweise geht, ja, bis hin eben auch zur tatsächlichen Regulierung. Das geht auch eigentlich alles immer, wenn mal was ist. Zum Glück haben wir da jetzt wirklich, ich muss mir überlegen, ich glaube in letzter Zeit keine Schäden gehabt, aber wenn dann natürlich das mal knallt, dann muss es dann auch schnell gehen und das haben wir hier.
Das stimmt, klar. Whisky Base, wie du schon gesagt hast, einfach die das einfach exportieren.
Und also umfänglicher ist es natürlich wirklich, wenn jetzt noch jemand, denn so, solche Kundenfälle hatten wir auch, also wenn da jetzt noch Weinsammlungen hinzukommen, weil da reden wir ja wirklich auch nochmal über größere Stückzahlen. Und auch da, das muss man hier an der Stelle sagen, will der Versicherer eben auch eine Nachweisliste haben. Und kaum ein Weinkenner zum Beispiel hat die in einer Excel-Datenbank oder ähnliches. Ne? Das ist da dann nochmal ein bisschen komplizierter, aber ich sag mal, wie Whisky-Nerds, die ich kenne, die haben alle einen Whisky-Base-Account.
Ich kann mich erinnern, das war noch gar nicht so lange her, da stand ich erst wieder vor einer Whisky-Sammlung von einem Freund und ja, ich stand da so davor, hab so von links nach rechts die Wand entlang geguckt und ich musste wirklich jedes Mal wieder den Kopf schütteln. Da waren Vintage Laphroaigs, uralte McAllen's Artbacks, also so ungefähr in dem Bereich, den du jetzt gerade vorhin beschrieben hast. Und da waren auch noch Cognacs von 1800 irgendwas dabei. Ja. Und auch wenn jede dieser Flaschen irgendwann mal getrunken werden sollte, passiert das ja bei der schieren Menge nicht in den nächsten Jahren. Das heißt, hier steht ja eine gewaltige Summe im Zimmer. Du hast ja gerade schon wahnsinnige Zahlen genannt. Wäre es da nicht grundsätzlich auch möglich, diese Sammlung auch als Sicherheit für einen Kredit bei der Bank anzugeben? Zum Beispiel für einen Hausbau, weil die Whiskys blieben ja bei mir und ich würde nur ein paar Jahre darauf verzichten, sie zu trinken. Und nach Ablauf der Kreditlaufzeit kann ich sie ja dann öffnen, wenn ich möchte. Wäre sowas möglich? Also die eigene Sammlung als Kreditsicherheit zu verwenden?
Ja, ein gutes, aber auch zeitgleich schwieriges Thema, weil du hast es schon richtig erkannt. Wie kann man das eben als Sicherheit eben auch der Bank hinterlegen? Also meine Erfahrung sagt, dass grundsätzlich, wenn man Sammlungen hat, dass ein i-Tüpfelchen vielleicht zum Schluss sein kann, weil man natürlich immer einen Gegenwert hat. Aber man muss sich natürlich vorstellen, wie kann das eine Bank prüfen und wie kann die Bank auch wirklich gewährleisten oder der Kunde, der Darlehensnehmer gewährleisten, dass die Sammlung auch in 10 oder 15 Jahren noch da ist. Es ist ja nicht so, dass jetzt, sagen wir mal, wenn du jetzt ein Haus bauen würdest und du sagst, okay, liebe Bank, ich habe hier eine Sammlung von 20.000 Euro, wirst du ja wahrscheinlich nicht mit dem LKW vorfahren wollen und dort die Whiskyflaschen in den Tresor geben. Das ist ja nicht in der Praxis da. Aber es setzt ein ganz anderes Zeichen. Grundsätzlich bedeutet das ja für die Bank, wenn du eine Sammlung hast, dass du die ja auch mit einem gewissen Kapital gekauft hast. Also sprich, dir wird es wirtschaftlich ja nicht schlecht gehen. Und das ist natürlich ein Zeichen für die Bank, ja, dass da also ein gewisses Kapital zum einen liegt, aber auch zum anderen die Sicherheit, Moment mal, er muss ja dementsprechend auch schon in der Vergangenheit was verdient haben und hat es dementsprechend für so eine schöne Sammlung ausgegeben. Also es hat im Grunde diese zwei Effekte für einen Banker. Und das kann natürlich wirklich das Zündlein an der Waage sein, dass du die Finanzierung bekommst oder eben nicht.
Okay, wobei man natürlich auch sagen könnte, ich habe dann das ganze Geld verwendet und für Whisky ausgegeben und jetzt schaut es mit der Liquidität nicht mehr so rosig aus.
Ja, das ist das große Ganze dann natürlich, ne? Aber das tatsächlich als Sicherheit zu hinterlegen, ist natürlich wirklich sehr schwierig. Und das betrifft ja jetzt nicht nur die Whiskys, das betrifft ja auch andere Dinge, ne? Das kann ja auch ein exklusives Fahrzeug zum Beispiel sein, ne? Was heute da ist, morgen weg. Und das kann natürlich schlecht jetzt in die Garage von irgendeiner Bank gestellt werden als Sicherheit. Und so ähnlich ist es mit den Whiskys grundsätzlich natürlich auch. Wer kann halt gewährleisten, dass die leckeren Tröpfchen nicht verzehrt oder konsumiert werden, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Aber es zeigt eben der Bank durchaus, dass entweder da wirklich noch Kapital da ist im Zweifel. Wenn es jetzt mal hart auf hart kommt, dann kann man natürlich einen Teil der Sammlung veräußern, ja, oder die ganze. Und zum anderen eben, dass da ja schon eigentlich eine Vergangenheit, ein finanzieller Background da war, ne? Und klar, kann natürlich auch sein, dass man wirklich jeden Cent für Whisky auf den Kopf gehauen hat. Aber die Banker haben dann natürlich auch ihre Erfahrungswerte.
Gut, weil du es gerade auch angesprochen hast mit Sicherheit und Tresor. Also es gibt natürlich schon Möglichkeiten, es gibt ja externe Anbieter, die Sammlung verwalten und einlagern mit Schließfach, Tresor und so weiter. Und so könnte man natürlich auch nachweisen, der Bank nachweisen, hier, ich hab's eingelagert im Tresor, ich habe einen externen Anbieter, der verwahrt das für mich, der garantiert Ihnen oder der Bank, dass die Produkte da sind und nicht konsumiert werden. Aber wie kann ich jetzt der Bank beweisen, dass ich auch diese und jene Flaschen besitze? Weil grundsätzlich könnte ich mir ja von Freunden ja für ein Foto deren teuersten Flaschen ausleihen und die dann an die Bank weiterreichen. Wie prüft eine Bank dann so etwas?
Ja, also die Prüfung ist da natürlich wirklich relativ bescheiden. Das ist also, ich sag mal, irgendwie so ein bisschen auch gesunder Menschenverstand eben auch, ne? Also zum einen ist es jetzt, wenn wir freie Vermittler, was ich ja im Baufinanzierungsbereich auch bin, dann bin ich ja sozusagen der Ansprechpartner. Und da ist natürlich auch eine gewisse Vertrauensbasis da. Also wenn ich sage, so die Sammlung ist da, wir haben eine Whisky-Base-Nachweisliste oder wir haben eben von dem Institut, wo womöglich die Sammlung aufbewahrt wird, dort eine Liste, ja, die bestätigt werden kann, dann hat man dann natürlich schon eine gewisse Art an Nachweisen. Das ist ja im Grunde wie mit dem Eigenkapital auch nicht anders. Ne? Man kann sich das Eigenkapital ja auch heute woanders, sag ich mal, hergeholt haben. Ja, das was stimmt. Dann womöglich selber gar nicht gehört. Und das haben wir hier auch. Was halt wichtig ist, also wenn man jetzt, sag ich mal, gar kein Eigenkapital hat und eben nur eine Whisky-Sammlung, dann wird es jetzt nicht unbedingt positiv sein für die Entscheidung des Kredites. Es ist immer so eine Art i-Tüpfelchen zum Schluss. Ne? Wenn es mal knapp ist, warum auch immer, kann eben so eine Sammlung auf jeden Fall ein Entscheidungskriterium in die eine oder andere Richtung eben darstellen.
Okay, und gibt es da für die Bank eigentlich eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass ich in der Zeit da nichts trinke? Weil auch wenn du sagst, dass es so das i-Tüpfelchen ist, das dann vielleicht zum Vertragsschluss oder zur Kreditvergabe führt, ist es ja schon, sollte es ja schon auf seriösen und auf soliden Füßen stehen. Wie geht die Bank dann sicher, dass ich in der Zeit nichts trinke und damit auch den Bestand und den Wert reduziere? Weil wenn die Immobilie jetzt, zum Beispiel, wenn wir jetzt vom Bauvertrag und Hausbau ausgehen, weil wenn die Immobilie jetzt bis zum Laufzeitende ohne Probleme abgezahlt wird, also jeden Monat pünktlich die Raten gezahlt werden, wird ja nicht nachgefragt, ob da jetzt 2 oder 3 Flaschen fehlen.
Nee, natürlich nicht. Das kann die Bank auch gar nicht nachkontrollieren. Und deswegen ist das ja auch das Problem, so eine Sammlung wirklich als zusätzliche Sicherheit zu präsentieren, ne? Wie gesagt, wir haben ja nicht die Möglichkeit, dass wir uns dann eben sagen, so, ich bringe euch meine Sammlung vorbei und stelle die bei euch in den Tresor, damit wirklich gewährleistet wird und tatsächlich wird der Wert ja sogar noch steigern, eigentlich. Das ist einfach nicht nachvollziehbar. Deswegen ist das wirklich dann das Zündlein an der Waage dann final, wenn es in die Kreditentscheidung geht. Ne? Und auf der anderen Seite muss man sagen, es kommt ja auch darauf an, natürlich, wie groß die Sammlung ist. Ne? Wenn wir jetzt von 5.000 oder 10.000 Euro reden, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn man sagen kann, guck mal hier, ich habe eine Sammlung von 600.000 Euro. Falls es mir mal nicht schlecht geht, kann ich davon ein paar Flaschen verkaufen. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Aussage.
Ich kenne jetzt auch Whisky-Fans, die haben sich eigens für ihre Sammlung eine kleine Wohnung angemietet und mit Kohlenstoffdioxidpatronen ausgestattet im Fall eines Brandes, denn Wassersprengler würden die Etiketten der Flaschen zerstören. Also das ist wirklich so in einem Level, wo der normale Whisky-Trinker einfach gar nicht mehr denkt. Also es geht dann schon wirklich fast schon ins Investment oder Sammlung, auch mit Vererbung und so weiter.
Davon träume ich übrigens. Also eine eigene Wohnung voll mit Whisky.
Wer träumt nicht davon? Also einfach so.
Ich arbeite dran.
Stimmt. Einfach so dieses Luxusproblem, nämlich jetzt Kohlenstoffdioxidpatronen oder doch lieber ein Wassersprengler. Also das stimmt. Das ist wirklich so ein Ziel. Genau. Aber ist das für einen Fall eines Kredits ratsam oder eher oder auch für eine Versicherung oder ist das dann eher mit Kanonen auf Spatzen geschossen, so eine Übersicherheit?
Ja, ich glaube, das sind zweierlei Perspektiven irgendwo. Also auf der einen Stelle ist es natürlich so, wir sammeln oder trinken ja mit Leidenschaft und da ist einem selber ja wirklich jede Flasche sehr viel wert. So, und da kann ich das natürlich nachvollziehen, dass man da auch dementsprechend aufrüstet und dementsprechend sich eben auch absichern mag. Jetzt für die Versicherung selber zum Beispiel ist das nicht relevant. In dem Fall. Also wichtig ist, dass die Tür dementsprechend abgeschlossen ist wegen Einbruch, Diebstahl, dass wir normale Rauchmelder und so weiter haben. Das wird übrigens auch in einem Fragebogen alles abgefragt, ähnlich wie bei einer Hausratversicherung auch. Ist der Zylinder gleich zur Tür? Haben wir einen normalen Zylinder oder gibt es noch eine VDS-Anlage wegen Einbruch, Diebstahl? Also diese Fragen werden ja schon gestellt, aber alles in einem normalen Rahmen, ähnlich wie bei einer Hausratversicherung auch. Also rein für die Versicherung ist es jetzt nicht so relevant. Ja.
Aber das spielt ja noch keine Rolle für die Bank, beziehungsweise jetzt Versicherung, ob ich einen Tresor habe oder alles auf einer Glasplatte stehen habe. Also die würden Tresor genauso wie Glasplatte versichern.
Ja, im Grunde haben die schon ihre Prämienkriterien im Hintergrund. Es wird danach natürlich gefragt. Es kommt aber hier wirklich auf die Wertgegenstände drauf an. Also klassischerweise, wenn ich jetzt natürlich eine Whisky-Sammlung habe, ist natürlich die Frage, wie viele Flaschen davon passen in den Tresor rein, weil wir reden ja meistens von Sammlungen mit 100, 200 Flaschen, sage ich mal, so um den Dreh. Dann wird das mit dem Tresor schon schwierig. Da muss eigentlich die ganze Wohnung ein Tresor sein, im Grunde. Meistens ist es wirklich für Einzelstücke dann ein Thema. Es kann auch sein, dass der Versicherer zum Beispiel sagt, wenn man jetzt wirklich so eine extrem hochwertige Flasche hat, dass da vielleicht gesagt wird, naja gut, wir machen eine Auflage, wir bieten dir den Versicherungsschutz voll an, aber dann bitte die Flasche in einen Tresor. Sowas kann passieren durchaus. Häufiger eigentlich eher im typischen Diebesgut, ne, wie Schmuck, Uhren oder Schreibgeräte, das ist nochmal ein größeres Thema, wenn es um den Tresor geht. Aber hier sind wir natürlich bei den Sammlungen sowieso begrenzt. Ne? Also man kann ja hier auch Gemälde oder andere hochwertige Kleidungsstücke wie Pelze oder so mit versichern. Und dann ist das natürlich irgendwo alles mit einem Tresor recht schwierig.
Lass uns mal an der Stelle eine ganz andere Sache beleuchten. Also weg von Kredit und weg von Versicherung. Ich habe jetzt nehmen wir nochmal diese fiktive Sammlung von gerade eben, die ich jetzt quasi ja über Jahre aufgebaut habe und aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte sie nicht trinken. Also vielleicht habe ich eine andere Spirituose gefunden, die mich noch mehr begeistert. Vielleicht brauche ich Geld, was auch immer. Aber ich möchte sie verkaufen. Das Problem ist ja jetzt, ich habe hier nicht ein oder zwei Flaschen, sondern Dutzende oder sogar Hunderte. Du hast gerade von 100 bis 200 gesprochen. Kann ich die so einfach über Online-Marktplätze jetzt verkaufen oder ist das schon zu viel und ich bräuchte dafür schon eigentlich einen Gewerbeschein?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und das wird uns auch immer wieder vorkommen. Also ich würde mich auf jeden Fall dann schon mal als Käufer bewerben, je nachdem, was da drin ist. Aber hier muss ich auf jeden Fall schon mal verweisen, das ist eine Frage für einen Steuerberater auf jeden Fall. Also da möchte ich auch jeden, der irgendwo vorhat, seine persönliche Sammlung zu verkaufen, kommt natürlich immer auf die Größe an. Also jetzt bei 2-3 Flaschen, da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Aber wenn man wirklich 100, 200 Flaschen oder irgendwo bei Werten von 4, 5, 600.000 Euro liegt, bitte da mal den Steuerberater des Vertrauens kontaktieren. Der kann da eine konkrete Aussage zu machen. Aber ansonsten mal ganz unter Vorbehalt, wenn man eine Flasche kauft und man die mindestens ein Jahr hält, hat man schon mal ein kleines Problemchen weniger, weil dann fällt da auf jeden Fall schon mal keine Einkommensteuer an. So, das ist die Info, die ich hier an der Stelle habe. Und dann kommt es natürlich auf die Sammlungsgröße drauf an. Ne? Wird man irgendwo womöglich weit über die Kleinunternehmerregelung und so weiter gehen, wird tatsächlich eventuell sogar noch die Umsatzsteuer ein Thema. Ja, da muss man schon ein bisschen gucken, was man da dann tatsächlich für seine Sammlung dann auch dementsprechend bekommt.
Aber selbst wenn ich diese Sammlung jetzt quasi mit einmal verkaufe, selbst dann würde Einkommensteuer fällig werden.
Ja, das ist auch noch der Punkt. Also es ist natürlich auch irgendwo, bietet ja alles ein bisschen Angriffsfläche. Ne? Also man kriegt das ja auch, oder ne, wenn ich mich jetzt mit Freunden, Bekannten, anderen Whisky-Trinkern unterhalte, kriegt man ja auch immer mit, da ist eine Abmahnung gekommen oder da wurde gesagt, hier, du bist gewerblicher Verkäufer. Es ist immer eine grenzwertige Nummer. Also normalerweise ist es so, wenn man einmalig seine Sammlung verkauft, hat man damit keine Probleme. Aber es kann natürlich immer einer da draußen sein, der dann eben feststellt, der Moment mal, der haut hier irgendwie jetzt viele Flaschen auf eine Plattform drauf und das womöglich vereinzelt über einen gewissen Zeitraum, dann kann natürlich die Auffassung kommen, Moment mal, das ist hier ein Gewerbetreibender, der aber hier privat verkauft. Also es ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Deswegen sage ich auch hier, lieber mal den Steuerberater des Vertrauens anhauen, bevor man da sich in irgendwelche Nesseln reinsetzt.
Also verstehe ich das jetzt so richtig? Also die Probleme ergeben sich vor allen Dingen dann, wenn eine gewisse Regelmäßigkeit feststellbar ist im Verkauf.
Ja, also Regelmäßigkeiten, das ist natürlich, also wenn ich jetzt, sage ich mal, fleißig bei eBay verkaufe und das Woche für Woche für Woche für Woche, dann, sage ich mal, ist auch irgendwo zu Recht vielleicht dann die Unterstellung, Moment mal, der betreibt das ja gewerblich, weil die Flasche kam ja gerade wohl möglich auch raus. Ne? Also wir kennen ja das ganze Spielchen. Da wird eine Flasche angeboten, man kauft sich die womöglich doppelt, die eine trinkt man, die andere setzt man sofort rein, um da womöglich Gewinne zu machen, weil die ausverkauft ist.
Der klassische dann ist das Flipper.
Dann ist das halt schon, also eigentlich das, was wir Whisky-Trinker ja eigentlich nicht so gerne mögen, wenn die dann eben direkt angeboten werden. Aber das ist ja schon irgendwo ein gewerblicher Handel und da muss man auch zu Recht sagen, wenn so ein Fall eintritt, dann sollte man da auch sein Gewerbe anmelden. Ne? Aber bei einer einmaligen Geschichte ist das Problem durchaus geringer oder nicht vorhanden, je nachdem. Aber wie gesagt, da sicherheitshalber, je nach Volumen, auf jeden Fall mal Rücksprache halten.
Aber auch wenn man das jetzt nicht so macht, wie wir jetzt gerade besprochen haben, also nicht neue Flaschen einkauft, dann am besten noch zwei, eins zum selber konsumieren und eins zum Weiterverkaufen, sondern wirklich nur seine Sammlung hat, spielt es da eine Rolle, ob ich jetzt angebe, nur als Ganzes abzugeben? Also wenn ich die 493 Flaschen auf einmal abgebe oder einzeln verkaufe, weil das macht jetzt für mich, also für mein Verständnis, keinen Sinn, ein Gewerbe anzumelden, wenn ich nur einmal in meinem Leben eine Sammlung verkaufen möchte.
Ja, das ist auch unterm Strich nicht so. Also man kann natürlich schon eine einzelne Sammlung ja auch stückweise verkaufen. Das ist ja an sich kein Problem. Wenn man das natürlich jetzt über einen gewissen Zeitraum macht, wird es halt schwierig. Ne? Also jetzt über weiß nicht, Monate oder Jahre oder wie auch immer, dann ist man ja schon irgendwo ein regelmäßiger Verkäufer. Ne? Ja, das ist ein heikles und auch nicht ganz einfaches Thema, was man hier auch an der Stelle nicht zu 100% irgendwo beantworten kann.
Welche Vorgehensweise würdest du da empfehlen, wenn man eine Sammlung auflösen möchte?
Naja, zum einen, also jetzt rein steuerlich betrachtet, auf jeden Fall ne, dem Steuerberater mal aufsuchen, mal überlegen gemeinsam, was man da für Möglichkeiten hat. Und im Zweifel gibt es ja auch vielleicht, gerade wenn es eine größere Sammlung ist und man nicht so viel Lust hat, da jede Flasche einzeln reinzusetzen oder wie auch immer, tatsächlich mal an den Whisky-Dealer des Vertrauens sich zu wenden, ne, ob der so eine Sammlung zum Beispiel nicht aufkaufen möchte.
Okay, klar, dann werden wir gleich, was zumindest das die Abmahngefährdung angeht, relativ sicher, weil man es nicht publik im Internet macht.
Genau. Und das ist ja eine Win-Win-Situation. Man hat keine Arbeit damit, ne? Und auch ein kleiner Tipp an der Stelle, toll wäre es natürlich dann eine Whisky-Versicherung zu haben, weil man natürlich die ganzen Flaschen wohlmöglich zum Local-Dealer ja auch noch transportieren muss. Es wäre natürlich schade, wenn die dann kaputt geht.
So als kleiner Seitenhinweis.
Genau. Ja, natürlich. Soll ja vorkommen. Also wir haben das ja selber, glaube ich, wann war das jetzt dieses Jahr erlebt, von einem Abfüller aus Brühl, wo ja, glaube ich, ein Autounfall tatsächlich stattgefunden hatte und da ein Großteil der Eigenabfüllung ja im Boden versickert ist. Leider
das
Gottes.
Das tut weh.
Ja, also soll ja vorkommen. Also von daher, nein, aber Spaß beiseite. Ich würde eigentlich so vorgehen. Also ich persönlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 300-400 Flaschen, hätte jetzt keine große Lust, die jetzt in irgendwelchen Online-Portalen da zu präsentieren. Und da ist es ja wirklich ein Wink mit dem Zaunfall von wegen hier, da muss ja nur irgendwo ein Neider sein und sagen, hier, lieber Rechtsanwalt, schreib doch mal ein Briefchen.
Ja, das stimmt.
Abmahnung oder vielleicht womöglich sogar ein Händler, ne, der sich da benachteiligt fühlt, weil der rein zufällig die gleiche Flasche im Angebot hat. Ne? Also man muss da ja heutzutage doch ziemlich aufpassen.
Philipp, ich danke dir vielmals für diese ganzen Informationen. Das war wirklich sehr interessant. Das war, muss ich auch wirklich sagen, sehr, sehr kurzweiliges Gespräch. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich jetzt mit dir zu unterhalten. Und ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viel Neues dabei gelernt. Also vielen Dank für deine Zeit. Und ja, vielleicht, wenn meine Sammlung irgendwann so in 70 Jahren mal bei 600.000 Euro ist, dann komm ich nochmal auf dich zu.
Ja, liebend gerne. Danke, Philipp. Mir hat's auch sehr, sehr großen Spaß gemacht und ja, weiterhin frohes Trinken.
Danke, das wünsche ich dir auch. Viel Genuss und einen guten Whisky im Glas. Mach's gut.
Ja, danke schön. Mach's gut. Tschüss.
In dieser Episode sprach ich mit Philipp Dutté über seine Arbeit als Whiskyversicherer. Wir unterhielten uns darüber, ab wann eine Versicherung Sinn macht und auf was man als Privatperson achten sollte, wenn man im Internet Whisky verkauft. Möchtest du noch mehr Whisky-Episoden hören, dann folge uns gerne in deiner Podcast-App. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.